Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mein Name ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Wahlen sind das Fundament unserer Demokratie. Und dieses Fundament ist anfällig für Angriffe von außen. Das zeigen die Präsidentschaftswahlen in den USA, die Russland 2016 massiv versucht hat zu beeinflussen. Mit gehackten Informationen, die nicht ganz ohne Erfolg der demokratischen Bewerberin Hillary Clinton schaden sollten. Auch in Deutschland stellen wir fest, die Cyberangriffe auf den Bundestag und einzelne Abgeordnete nehmen zu und viele fragen sich, wie sicher sind eigentlich bei uns die Wahlen? Jan Rehm hat nachgeforscht.
Es ist noch gar nicht so lang her, 2015 war das, da erschütterte ein ziemlich erschreckender Hack das Land.
Unbekannte Hacker haben den Bundestag ins Visier genommen. Mindestens seit Dienstag wird versucht, auf das interne Datensystem des Parlaments zuzugreifen.
Bis heute ist nicht ganz klar, was damals passiert ist, erklärt Markus Feiener.
Die Details sind nicht ganz geklärt. Das wird sich wahrscheinlich auch nie klären lassen.
Markus Feiener war stellvertretender Chefredakteur des Linux-Magazins und hat den Hack 2015 versucht nachzuzeichnen. Sein Fazit noch heute.
Der Bundestagshack war insofern besonders erschreckend, weil wir bei der Recherche feststellen mussten, dass grundlegende Sicherheitsaspekte nicht beachtet oder bedacht wurden.
So hatten mehr Mitarbeiter höchste Systemrechte im Netzwerk, als nötig und gut war. Nur eine von zahlreichen Schwachstellen. Damals war die Politik also definitiv angreifbar. Was an Daten abhanden kam, bleibt unklar. Wie steht es heute um die Sicherheit des Parlaments? Aus dem Bundestag heißt es:
Zu Angelegenheiten der eigenen IT-Sicherheit veröffentlicht die Bundestagsverwaltung grundsätzlich keine Erklärungen.
Anders das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, das 2015 an der Aufklärung und später am Neuaufbau des Netzes beteiligt war. Heute soll das Netz aktuellen Sicherheitsstandards genügen. Eine der Schwachstellen, die aber bleibt, der Mensch, der immer wieder auf präparierte Mails oder gefährliche E-Mail-Anhänge reinfällt. Da hilft nur Aufklärung. Die bietet das BSI dem Parlament seit 2015 an, erklärt Arne Schönbohm, Präsident des BSI.
Wir haben eine Vielzahl von Sensibilisierungsmaßnahmen auf der Bundesebene durchgeführt im Vorfeld der Bundestagswahl 2017, wo sehr viele auch teilgenommen haben. Mit der Bundestagsverwaltung arbeiten wir sehr eng zusammen, damit eben auch die Bundestagsinfrastruktur entsprechend geschützt wird. Das, was natürlich jeder zu Hause privat macht als Bundestagsabgeordneter, ist natürlich auch dementsprechend private Dinge. Und da haben wir gesehen, dass einige eben dort noch Nachholbedarf haben, Verbesserungsbedarf haben, um ihre Sicherheit zu erhöhen.
Was sich erst zum Jahreswechsel 2018-2019 zeigte.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Ein massiver Datenangriff alarmiert Politik und Sicherheitsbehörden. Bei der Attacke wurden Daten von hunderten Personen des öffentlichen Lebens im Internet veröffentlicht. Betroffen sind unter anderem Politiker, Prominente und Journalisten.
Veröffentlicht wurden private Mailadressen, teils geheime Telefonnummern und noch viel mehr. Mit den Informationen aus solchen sogenannten Doxings lassen sich gerade im Vorfeld von Wahlen Meinungen beeinflussen. Das könnte wieder passieren, meint Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs und Mitautor des Buchs Cyberwar – Die Gefahr aus dem Netz, im Schnellcheck Wie sicher sind die Wahlen?
Sind Hackerangriffe und Datenlecks im Vorfeld der kommenden Wahlen zu erwarten?
Ich gehe mal davon aus, dass sie passieren werden. Welche Auswirkungen sie haben, hängt im Wesentlichen davon ab, was drinsteht und wie die Medien damit umgehen.
Wie sicher sind Wahlcomputer in Deutschland vor den anstehenden Wahlen?
Da wir keine Wahlcomputer haben, sehr gut.
Wie gut gewappnet sind Deutschlands politische Institutionen und Politiker?
Nicht viel besser als bei der letzten Bundestagswahl.
Und wie steht es um die Software, die zur Stimmenauszählung eingesetzt wird?
Nicht sehr, und die Verantwortlichen, zumindest in den Innenministerien, sind sich dessen bewusst, aber bisher ist nicht viel passiert.
Beim letzten Punkt widerspricht das BSI, aber auch der Bundeswahlleiter. 2017 war bekannt geworden, dass die übermittelten Stimmen elektronisch verändert werden konnten. Eine Sicherheitslücke, die zwar keine Auswirkungen aufs endgültige Wahlergebnis gehabt hätte, aber zu Verwirrung und zu einer verzerrten Wahrnehmung am Wahlabend hätte führen können. Das könne nun nicht mehr passieren, erklärt Bundeswahlleiter Georg Thiel. Nach Auszählung der Papierwahlzettel werden die Ergebnisse
dann an unser sicheres Bundesbehördennetz gegeben. Dieses Bundesbehördennetz ist mehrfach abgesichert, wird in der Wahlnacht permanent beobachtet, ob es da Attacken auf das Netz geben könnte. Die Monitoringstellen des BSI überprüfen dieses. dieses Behördennetz, was wir haben, das ist mehrfach abgesichert.
Unabhängige Sicherheitsexperten sind sich diesbezüglich genauso wenig sicher wie über die IT-Sicherheit des Bundestags. So lässt sich vor den anstehenden Wahlen das Fazit ziehen: Die technischen Infrastrukturen sollen sicher sein, überprüfen aber lässt sich das von außen nicht. Und so haben externe Experten eher Zweifel. Gezielte Stimmungsmache und Meinungsmanipulation durch geleakte Daten sind durchaus denkbar.
Jan Rehm über die Hackerangriffe auf den Bundestag. Im Wahlkampf wird mit harten Bandagen gekämpft, das ist keine ganz neue Erkenntnis. Aber die Mittel, mit denen Wahlkampf geführt wird, die ändern sich. Und damit auch die Möglichkeiten zu beeinflussen, zu manipulieren. Die sozialen Medien spielen da eine wichtige Rolle. Mit geringem Aufwand lassen sich da beachtliche Propagandaerfolge erzielen. Was vor allem rechte Gruppierungen intensiv nutzen. Philipp Banse über politische Meinungsmache in Zeiten von Facebook und Co.
Hallo, hier spricht Radio Konservativ. Liebe Gutmenschen, liebe Befürworter offener Grenzen, liebe kein Mensch.
Dieses Video listet eine Reihe von Verbrechen auf, die angeblich von Migranten begangen wurden, und es warnt vor angeblich wachsender Ausländerkriminalität. Das Video wurde unter dem Stichwort oder wie das in den sozialen Medien heißt, unter dem Hashtag Kandel ist überall verbreitet. Im pfälzischen Ort Kandel war ein 15-jähriges Mädchen erstochen worden von einem Mann, der wahrscheinlich aus Afghanistan stammt und mittlerweile wegen Mordes zu 8,5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Der Mord wurde von rechten Gruppen genutzt, um Stimmung zu machen gegen Migranten.
War doch nur eine Frau, sagte er. Maria wurde 20 Jahre alt.
Mit solchen Kampagnen versuchten international vernetzte Rechtsextreme, Wahlen zu beeinflussen, auch in Deutschland, sagt die Extremismusforscherin Julia Ebner im Bayerischen Rundfunk.
Es ist auf jeden Fall eine neue Dimension, dass es natürlich jetzt im Netz und vor allem auch in verschlüsselten Foren schaffen, sich so stark zu koordinieren, dass sie wirklich dann gezielt in den sozialen Medien ihre Randideologien in den Mainstream befördern können. Sehr gezielt sich Uhrzeiten ausmachen, Hashtags ausmachen, um teilweise auch die Algorithmen auszutricksen und wirklich den politischen Diskurs online zu bestimmen.
Ebner hat untersucht, wie Rechte im Netz versucht haben, die Bundestagswahl und die Bayerische Landtagswahl zu beeinflussen. Demnach, sagt sie, wurden teilweise einfach Inhalte der AfD geteilt. Rechte Accounts haben aber auch Wahlmaterialien der Grünen verfälscht und verbreitet. In Foren wurde nach Material gesucht, das grüne Kandidaten belasten könnte. Christian Fuchs, Autor des Buchs Das Netzwerk der neuen Rechten, sagt, Kampagnen anlässlich der Europawahl im Mai habe er noch nicht beobachtet.
Noch nicht. Wir warten aber im Grunde täglich darauf, dass es irgendwas Konzertiertes gibt, auch europaweit gesteuert.
Hinter diesen Kampagnen zu den bisherigen Wahlen in Deutschland steckten höchstwahrscheinlich keine staatlichen Akteure, sagt Extremismusforscherin Julia Ebner, sondern international vernetzte rechte Aktivisten und Verschwörungstheoretiker, die auf YouTube etwa feierten, dass Angela Merkel nicht noch einmal als CDU-Vorsitzende antrat.
Das ist unserer Arbeit geschuldet, ja. Wir müssen weiterhin unermüdlich daraus. Den Stumpf Merkel haben wir jetzt ausgebrannt und wir müssen weitere Stümpfe ausbrennen.
In Deutschland sind auf Twitter um die 15.000 bis 20.000 Accounts, die rund um die AfD und die identitäre Bewegung vernetzt sind.
Sagt der Social-Media-Analyst Luca Hammer, der vor allem rechte Accounts auf Twitter beobachtet. Hinter diesen Accounts steckten in aller Regel Menschen, sagt er, keine Softwaremaschinen, sogenannte Bots, die automatisch und tausendfach rechte Inhalte in die sozialen Medien posten.
Die Bots halte ich für sehr irrelevant. Bei den großen Kommunikationsereignissen rund ums rechte Spektrum sind relativ wenige Bots aufgefallen.
In anderen Ländern spielten Bots durchaus eine wichtige Rolle. Einige Untersuchungen, die Bots auch in Deutschland eine zentrale Rolle zumessen, hätten unklare Kriterien und würden Bots dort sehen, wo mitunter gar keine Bots am Werk seien, sagt Luca Hammer. Denn rechte Twitter-Accounts kommunizierten anders als demokratisch gesinnte Twitterer, sagt Hammer.
Ich habe beobachtet, dass die rechten Accounts sehr monothematisch unterwegs sind. Bei den rechten Accounts fällt es auf, dass sie halt auch zum gleichen Thema oft sehr oft twittern. Obwohl es keine neue Information gibt, wird immer wieder der gleiche Inhalt weiterverbreitet. Das wirkt zwar wie ein Bot, es sind aber tatsächlich meistens Menschen dahinter.
Wer die Aktivisten sind, die rechte Kampagnen im Netz lostreten, ist schwer zu sagen. Mal sind es YouTuber mit großer Reichweite, mal in Foren und geschlossenen Chats initiierte Aktionen, manchmal auch rechte Organisationen, sagt der Buchautor Christian Fuchs und nennt als Beispiel den Verein 1%.
dieser Verein macht kleine Initiativen groß, damit sie so wirken, als ob sie mächtig sind. Also wie zum Beispiel Kandel ist überall. Das ist aus Rheinland-Pfalz ein kleiner Protest. So ist ein bisschen wie Pegida. Nach einem Mord an einem Mädchen entstanden, von einer AfD-Politikerin ins Leben gerufen. Das hat nur ein paar Leute in Rheinland-Pfalz interessiert. Durch 1%, durch diesen Verein, oder wir sind eine PR-Agentur für neurechte Ideen, quasi haben die Videos gedreht, haben ganz, ganz viel getrommelt und ist das mittlerweile eine Marke geworden und gibt es in mehreren anderen Orten auch. Das ist eine sehr, sehr wichtige Organisation, die zum Beispiel in der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht so wahrgenommen wird.
Das Prinzip rechter Netzkampagnen ist immer ähnlich. Ein Thema suchen, das Emotionen wie Wut und Empörung hervorrufen kann. Die Angst vor dem Islam etwa ist da der wichtigste Treibstoff. Aus Foren und geschlossenen Chaträumen werden dann reißerische, irreführende, verleumderische und schlicht falsche Bilder und Videos zu diesem Thema gepostet, immer und immer wieder, damit der Eindruck entsteht, das Volk begehrt auf, eine Massenbewegung entsteht. Dabei hat Julia Ebner für die Bundestagswahl gezeigt, die Hälfte aller gemessenen Hassinhalte kam von nur 5% der analysierten Hass-Accounts. Die Algorithmen der sozialen Netzwerke haben das Thema dann, zumindest in der Vergangenheit, oft weit oben in ihren Themenlisten angezeigt, den sogenannten Trending Topics, was wiederum Anlass war, für etablierte Massenmedien über dieses Thema zu berichten. Und dann war das Ziel erreicht, Thema gesetzt, Verunsicherung gestärkt, Debatte nach rechts verschoben. Die AfD sei selten Initiator solcher Kampagnen, sagt Social-Media-Beobachter Luca Hammer.
Aber sie sind sehr wichtige Multiplikatoren. Also sobald dort ein paar Tweets zu einem bestimmten Thema sind und man schon so ein bisschen abschätzen kann, ja, dort gibt es noch mehr Aufregung, kommen die AfD-Accounts sehr oft und verbreiten das noch einmal. Und das ist dann sehr oft der Zeitpunkt, wo das jeweilige Thema explodiert.
Philipp Banse über Fake News und Propaganda in sozialen Medien. Mit der Digitalisierung kommt die große Vernetzung. Das Internet der Dinge ist auf dem Vormarsch. Alles ist mit allem verbunden. Das ist faszinierend, öffnet Hackern mit krimineller Energie, aber auch ganz neue Betätigungsfelder. Mal attackieren sie ein Kraftwerk, dann wird eine Klinik von Trojanern lahmgelegt. Wie sicher ist eigentlich unsere Infrastruktur? Wie gut sind Krankenhäuser, Stromversorger und Datenzentren gegen Hackerangriffe geschützt? Peter Welchering hat sich umgehört.
Kraftwerke und die Computernetze der Stromversorger sind ein besonders häufiges Ziel von Hackerattacken. In der Ukraine haben digitale Angriffe mit Schadsoftware wie Crash Override schon mehrfach zu schwerwiegenden Stromausfällen geführt. Ein Stromausfall hätte auch hierzulande gravierende Folgen. Der Informatikprofessor Hartmut Pohl aus St. Augustin bei Bonn beschreibt die so.
Fällt der Strom aus? Wir kommen nicht mehr mit der Straßenbahn, Deutschen Bahn raus aus der Gegend. Mit dem Auto kommen wir vielleicht einmal noch nach Hause, dann ist der Tank leer gefahren. Dann gibt es kein neues Benzin mehr, weil Benzin wird mit Strom aus dem Tank gepumpt. Die Supermärkte lassen mit dem letzten Rest Strom die Rollläden runter. Man kriegt auch nichts mehr zu essen. Die Banken haben vielleicht für 3-4 Tage noch Strom. Es funktioniert ja nichts. Keine Ampel, es gibt kein Wasser. Das Wasser bringt das technische Hilfswerk noch 4 Tage lang. Und dann ist Schluss.
Bisher haben die deutschen Stromversorger Glück gehabt. Auch Krankenhäuser sind bisher nur in Einzelfällen durch Trojaner oder andere Schadsoftware lahmgelegt worden und nicht flächendeckend. Sie stehen genauso auf der Zielliste der Cyberangreifer wie Banken, Wasserwerke oder Verkehrssysteme wie die Eisenbahn oder der Flugverkehr. Der Informatiker Sebastian Schreiber, Inhaber der Tübinger Sicherheitsberatung SÜS GmbH, beschreibt das Gefahrenpotenzial so.
Vitale Dienste, die eben die Infrastruktur eines Landes darstellen, wie Stromversorgung oder Energieversorgung auch, das sind natürlich primäre Ziele für Terroristen. Diese Systeme werden selbstverständlich auch über das Internet gesteuert, sprich also da gibt es Netzwerke, die nicht direkt, aber immerhin indirekt mit dem Internet verbunden sind. Also dass ein aggressiver Eindringling, sprich also ein Terrorist mit erheblichem technischen Know-how in der Lage ist, über das Internet vielleicht in die Steuerungsanlage von, ich sag mal, einer Ölraffinerie oder eines Kraftwerks einzudringen und da Veränderungen vorzunehmen.
Es sind zwar mehrere Gesetze zum Schutz der sogenannten kritischen Infrastruktur vom Gesetzgeber verabschiedet worden. Es sind zahlreiche Programme aufgelegt worden, um Wasserwerke, die Energieversorgung, Verkehrssysteme, Krankenhäuser oder Telekommunikationsinfrastruktur besser abzusichern. Doch die Ergebnisse all dieser Bemühungen stellen die Fachleute nicht zufrieden. Sebastian Schreiber.
Die Situation in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland, ist dergestalt, dass die allermeisten Netze noch ungeschützt sind. Da finden wir zwar starke Schutzmaßnahmen, es zeigt sich aber, dass diese Schutzmaßnahmen nicht richtig gewartet sind, nicht richtig bedient werden und deswegen Schwächen beinhalten.
Ein Schwachpunkt bleiben die Netzübergänge. Da schickt ein Hacker einem Sachbearbeiter der Benzinfirma eine virenverseuchte Mail und verschafft sich damit nicht nur Zugang zum Verwaltungsnetzwerk des Mineralölkonzerns, sondern auch zu den Ventilsteuerungen einer der Ölraffinerien des Konzerns und kann da großes Unheil anrichten. Sicherheitsberater Carsten Kasper erläutert das so.
Getrennte Netzwerke für kritische Infrastrukturen und separate Arbeitsplatzumgebungen sind diese tatsächlich immer getrennt von den Netzwerken, die zur Steuerung des Elektrizitätswerkes notwendig sind. Von den Firmennetzwerken weiß ich, dass da durchaus öfter mal geschlampt wird, aus Kostengründen, dass man das hinnimmt, dass es diverse Einwahlzugänge gibt in die Netzwerke.
Vor allen Dingen die Absicherung von Industriesteuerungen ist eine ausgesprochen schwierige Angelegenheit. Sie steuern Turbinen, öffnen oder schließen Ventile und sind in vielen Fällen vor mehr als 30 Jahren entwickelt worden. An Angriffe aus dem Netz dachte damals noch niemand. Und diese Industriesteuerungen nachträglich sicher zu machen, klappt oft nicht. Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, sieht das Problem so.
Die Altsysteme, die ich habe, muss ich die wirklich ans Netz anschließen oder muss ich die nicht komplett separieren, weil ich sie nicht mehr schützen kann? Das heißt, diese Art der Informationssicherheitsarchitekturen, die halte ich gerade für die Altsysteme für extrem wichtig.
Aber nicht nur Altsysteme weisen viele Sicherheitslücken auf. Die entstehen auch bei der Programmierung neuer Software. Entwickler machen nun mal Fehler. Das ist menschlich. So entstehen gefährliche Sicherheitslücken. Professor Hartmut Pohl.
Es gibt keinen Angriff, der nicht eine Sicherheitslücke ausnutzt. Keinen. Das heißt, wir müssen die Sicherheitslücken kennenlernen, die mit den Angriffen ausgenutzt werden und über die angegriffen wird. Zu jeder Sicherheitslücke gibt es auch eine Vielzahl, 10, 50 mögliche Angriffe. Die Angriffe zu wissen, bringt überhaupt nichts. Man müsste, wenn, die Unternehmen dazu verpflichten, zu untersuchen, mit welchen Techniken an welcher Stelle angegriffen wurde und angesetzt wurde. Dann wird ein Schuh draus, dann haben wir eine Lösung und dann kann die Sicherheitsbehörde sagen, hier ist eine Sicherheitslücke, bitteschön, korrigiert die alle, patcht die, dann seid ihr gegen eine Vielzahl von Angriffen geschützt.
Innenminister Horst Seehofer hat zwar auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung Anfang November 2018 zugesagt, sich um diese Sicherheitslücken kümmern zu wollen. Doch auch in den neuen Entwürfen für ein erweitertes IT-Sicherheitsgesetz gibt es bisher keine Meldepflicht für Sicherheitslücken, damit die schnell geschlossen werden können. Und so lange sind kritische Infrastrukturen in Deutschland hochgradig gefährdet.
Hackerangriffe auf Kraftwerke und Krankenhäuser, Peter Welchering berichtete. So, und jetzt wird es ganz handfest.
Das Periodensystem wird 150.
Es ist das ABC der Natur.
Periode 4.
Ist es ein Vogel?
Ist es ein Flugzeug?
Nein, es kommt direkt aus dem Weltall. Es ist das zweithäufigste Metall in der Erdkruste und das am meisten verwendete in Handwerk und Industrie. Aber gediegen, also in Reinform, kommt es auf unserem Planeten fast nur in Meteoriten vor.
Himmelserz
hieß dieses Element deshalb im alten Ägypten.
Name?
Eisen, lateinisch ferrum.
Symbol?
Fe.
Ordnungszahl?
26.
Vor mehr als 3000 Jahren gelang es erstmals, reines Eisen auch aus den Erzen in der Erdkruste zu gewinnen, wo das Metall meist in Verbindung mit anderen Stoffen vorkommt. Mit den ersten Schmelzöfen begann die Eisenzeit, das einzige Zeitalter, das nach einem chemischen Element benannt ist. Wer Eisen hat, besitzt die Macht. Diese Regel galt viele Jahrhunderte lang.
Da wurden damals Waffen hergestellt. Das war damals für die Kriegsführung ganz wichtig.
Gisela Böck, Chemikerin an der Uni Rostock.
Zunehmend wurden dann natürlich Maschinen hergestellt mit der industriellen Revolution. Dann fand Eisen eine ganz, ganz andere Anwendung noch.
Mit der Montanindustrie wurden Menschheitsträume wahr. Und stießen an ihre Grenzen.
Eisberg direkt voraus!
Aber dieses Schiff kann nicht sinken.
Es wurde aus Eisen gefertigt, Milady. Ich versichere Ihnen, es kann.
In unserem Körper ist Eisen ein unverzichtbares Spurenelement. Als Bestandteil von Hämoglobin verleiht es unserem Blut die rote Farbe und bindet Sauerstoff, um ihn überall dorthin zu bringen, wo gerade besonders viel Energie gebraucht wird.
Eisen, Allzweckmetall und Element des Blutes.